Servus zu Kurz und Knapp, dem Basketball-Podcast. Das ist die erste Folge und ich freue mich extrem. Ich bin Uli Knapp, Journalist und Basketballer. Mein erster Gast ist Tristan da Silva, NBA-Spieler bei den Orlando Magic. Das Interview ist vom 26. November 2024. Ja, es ist schon ein bisschen her, ich weiß, aber bei mir dauert es leider manchmal etwas länger. Aber hey, hier ist Folge Nummer 1. Tristan hatte am Abend vor dem Interview in Charlotte gespielt und gewonnen mit 11 Punkten Vorsprung. Er stand gute 20 Minuten auf dem Parkett und hat sich am nächsten Tag Zeit genommen für das Gespräch. In seiner Bude in Orlando. Kurz zu Tristan. Der stammt aus München, ist an der Internationalen Basketballakademie München, der IBAM, zum College-Spieler gereift, unter seinem Coach Robbie Scheinberg. Und danach an die Uni gewechselt nach Colorado. Im Juni beim Draft in New York war die ganze Familie dabei, in bayerischer Tracht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr die Bilder damals gesehen habt. Ich habe seine Eltern kurz vorher kennengelernt, Mama Christine und Papa Waldemar und seinen Bruder. Den kennt ihr wahrscheinlich eh und ich kannte ihn auch schon, Oscar da Silva, Nationalspieler und seit Jahren in der Euroleague aktiv. Die ganze Familie ist super sympathisch, wie Tristan auch. Wir haben den Videocall über sein neues Tablet geführt. Das war eine der ersten Sachen, die er sich geleistet hat, nachdem er seinen Millionen-Dollar-Deal unterschrieben hatte. Was Tristan in der U10 gelernt hat und in der NBA davon immer noch anwendet, warum der Start in die NBA nicht so märchenhaft war und warum der beste deutsche Basketballer Franz Wagner ihn ruhig knechten kann, ich sag nur rosa Rucksack mit Einhorn drauf, das hört ihr jetzt. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Tristan.
Sehr gerne.
Ich würde vorschlagen, wir unterteilen das Gespräch. Ich habe es mal versucht, in 4 Viertel zu gliedern. Mal schauen, ob das klappt. Ein bisschen NBA-Style. Und mittlerweile in Europa ja auch 4 Viertel. Also, als ich angefangen habe, Basketball zu spielen, hat man noch in 2 Halbzeiten gespielt. Ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast. Es ist vorbei.
Beim College macht man das auch so.
Ach, stimmt, ja.
Beide Seiten.
Sehr gut. Ja, cool. Als wir da das letzte Mal gesprochen haben, das war im Juni, das war so rund um den Draft und da hast du damals gesagt, ey, es ist alles so surreal, was da gerade passiert. Und dann ist aus diesem Surreal real geworden, du bist gedraftet worden an 18. Stelle, erste Runde Orlando Magic. Wie real fühlt sich denn die NBA inzwischen an?
Sehr real. Also es ist immer noch, wenn man viel drüber nachdenkt und viel sich bewusst macht, was in den letzten paar Jahren passiert ist, es ist immer noch sehr verrückt, aber der Basketball an sich ist sehr real, also mit den Jungs zusammen zu spielen, die in meinem Team sind und gegen die Leute zu spielen, die ich bisher nur im Fernsehen gesehen habe. Je mehr man drüber nachdenkt, ist es eben komisch, aber am Ende des Tages ist es immer noch der gleiche Basketball, den ich die letzten paar Jahre gespielt habe. Ich fühle mich sehr zugehörig, sage ich.
Aber wo liegen denn die großen Unterschiede zwischen College und NBA?
Es ist ein ganz anderes Spiel, würde ich sagen. Also natürlich gelten immer noch dieselben Prinzipien, aber das Spacing ist anders, also die Verteilung von Spielern, den Raum, den man hat zum Agieren, den Raum, den man verteidigen muss. Und ich würde sagen, dass die Spieler einfach viel schneller sind, viel effizienter spielen. Und natürlich ist jeder größer, stärker, schneller, intelligenter. Ja, man kommt immer noch mit den Sachen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, eigentlich relativ gut zurecht, wenn man sie richtig macht.
Okay, wir sind immer noch im ersten Viertel quasi, Start in die NBA. Als du dein erstes Spiel hattest, das war gegen die Miami Heat, also gleich mal so Lokalrivale. Ihr habt deutlich gewonnen mit 19 Punkten Vorsprung und dann bist du irgendwann eingewechselt worden und hast deine ersten Minuten erlebt. Wie waren denn diese ersten NBA-Minuten für dich?
Ja, die ersten paar Minuten haben sich nicht ganz so, wie soll ich sagen, so märchenhaft angefühlt, wie man sich's vorstellt. Einfach nur wegen dem Fakt, dass die Leute, gegen die ich gespielt habe, waren quasi dieselben, gegen die ich am College auch gespielt habe. Also da waren 2 dabei oder 3 dabei, die ich schon vom College kannte. Das war dann so quasi die dritte Einheit von denen, die auf dem Feld stand. Deswegen hat sich das Ganze nicht so NBA-mäßig angefühlt, wie ich es mir erhofft hatte. Aber das konnte ich ja dann nachholen in den nächsten paar Spielen, die da kamen.
Genau, und im zweiten Spiel, da hast du dann direkt ordentlich gescored. Du bist 20 Minuten zum Einsatz gekommen, du hast 17 Punkte gemacht. Warst du von da an dann in der NBA, kann man das so sagen?
Ja, das hat sich auf jeden Fall mehr nach NBA angefühlt als das Miami-Spiel, weil man dann eben auch gegen große Namen gespielt hat und gegen ein Team gespielt hat, das richtig gut ist und Starspieler hat. So Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley. Gegen den habe ich zwar auch am College gespielt, aber das ist nochmal eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Aber das Spiel hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Und von da an hast du regelmäßig gespielt, auch wirklich viel Einsatzzeit bekommen. Wurde es dann irgendwann normal, dass man sagt, ja gut, ich gehe halt jetzt wieder in die Arbeit und ich spiele NBA?
Ja, ich glaube schon zu einem gewissen Teil. Aber natürlich ist das Ganze ja schon aufregend. Also wenn man vor allem gegen Spieler spielt wie LeBron James, gegen James Harden, gegen Leute, von denen ich früher Highlights angeguckt habe für mein Entertainment quasi. Und jetzt stand ich da auf dem Feld und musste die verteidigen. Also es ist schon nochmal was anderes als am College.
Und wie ist es dann so gegen James Harden zu verteidigen? Und du weißt ja eigentlich genau, was der macht, aber du kannst es wahrscheinlich schwer verhindern, oder?
Ja, die ganze NBA weiß eigentlich, was der macht, aber nach wie vor gibt es da, glaube ich, wenige, die das trotz alledem verteidigen können.
Es ist gar nicht so leicht, einen Termin zu finden, weil ihr eigentlich nur am Spielen oder am Fliegen seid. Und alle zwei Tage ist irgendwie ein Spiel in einer anderen Stadt oder wieder zu Hause. Wie kommst denn du klar mit diesem Reisestress und auch mit der Müdigkeit?
Ja, das ist schon krass. Also ich versuche immer noch, mich daran zu gewöhnen. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein Lernprozess, den man hat in seinem ersten Jahr. Und um ehrlich zu sein, man verliert sich da auch ein bisschen in dieser Routine. Wenn es jetzt nicht um den Termin heute gewesen wäre, wüsste ich wahrscheinlich auch nicht, welcher Wochentag gerade ist. Ja, also man ist sehr gefangen in diesem Rhythmus, eben entweder Spieltag oder Off-Day. Ja, versucht sich da eben so diese Routine zu schaffen und dadurch eben so einen Rhythmus zu behalten.
Und gehen wir es mal kurz durch, wenn du jetzt von einem Auswärtsspiel zurückkommst, wie eben jetzt aus Charlotte in der Nacht. Ihr landet irgendwie um 1, 2 in der Nacht, dann fährst du heim. Wie läuft es dann ab? Also du versuchst irgendwie zu pennen und am nächsten Tag im normalen Rhythmus zu bleiben, also jetzt nicht ewig pennen, sondern nur zur gleichen Zeit wieder aufzustehen, wie an dem Spieltag zum Beispiel?
Ja, schon. Also ich mache im Voraus immer eine Zeit klar mit meinem Trainer, wo ich halt in die Halle gehen kann und ein bisschen werfen kann. Und dann steht man halt in der Früh auf, holt sich was zum Frühstücken oder frühstückt in der Halle und macht dann seinen Shooting-Slot für 30 Minuten oder seinen Workout-Slot. Und danach geht es viel um Recovery, dass man eben frisch ist fürs nächste Spiel. Vor allem jetzt, wo ich halt auch Großteil der Minuten spiele. Es ist sehr wichtig, dass man eben auf seinen Körper aufpasst und schaut, dass man sich richtig dehnt, sich auch mal in die Eistonne legt oder in die Sauna, mal richtig isst und so weiter und so fort. Und das gehört dann so bei einem Off-Day dazu. Egal, ob man davor am Vortag gespielt hat und erst um 2 Uhr nachts nach Hause gekommen ist oder nicht gespielt hat und um 11 im Bett lag.
Ja, krass. Aber das ist dann auch in deiner Verantwortung, also dass du die Recovery machst und dass du in die Halle gehst. Oder könntest du auch sagen, boah, ich erhole mich heute zu Hause?
Ja, also im Endeffekt kannst du machen, was du willst eigentlich. Aber man hört dann halt schon auf die Leute, die mehrere Jahre in der NBA arbeiten oder mehrere Jahre in der NBA spielen und wissen, wie der Hase läuft. Und sich halt eine Scheibe von denen abschneidet. Es ist ja nicht umsonst, dass solche Kaliber wie Kenny, also KCP, Kentavious Caldwell-Pope in unserem Team, oder Franz und Moritz und Paolo am Tag nach dem Spiel in der Halle sind und sich ein bisschen bewegen oder ein bisschen Recovery machen oder Physiotherapie. Das hat alles Sinn. Und wenn man sich da eben hinten dran hängt, dann, glaube ich, setzt man auch seine Karriere da irgendwie in den Vordergrund und schaut, dass der Körper heil bleibt.
Okay, gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir gehen zum zweiten Viertel, weil du es gerade schon ansprichst. Die Wagner-Brüder, mit denen spielst du zusammen. Das ist natürlich ein großes Glück, dass es so kam, oder? Dass da schon zwei Deutsche auf dich warten. Jetzt gibt es da so eine kleine deutsche Kolonie in Florida, oder? Nur, dass ihr halt keine Rentner seid, sondern sehr jung und Basketball zusammenspielt.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen kleinen deutschen Stammtisch hier drüben. Und es ist alles ganz schön, mal sich auszutauschen auf Deutsch und natürlich auch in den Spielen mal ein bisschen Deutsch reden, damit der Gegner nichts versteht.
Außer Luka Doncic, oder?
Luka Doncic, ja, angeblich hat er was verstanden, aber nee. Also es ist immer schön, da irgendwie so einen Heimatsbezug zu haben, auf jeden Fall. Es sind ja auch doch kulturelle Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland.
Da würde ich gerne danach noch drauf zukommen, auf die kulturellen Unterschiede. Aber erstmal nochmal zu den Wagners. Was macht ihr dann? Also spielt ihr Karten? Spielt ihr Schafkopf oder Uno? Oder was macht ihr? Oder schaut ihr Fußball, Bundesliga, Champions League?
Ist bis jetzt noch nicht passiert. Es gibt verschiedene Events, wo wir uns schon getroffen haben. Letztens gab es irgendwelche UFC-Fights, die wir uns angeschaut haben zusammen als Team. Die Wagners haben zu sich nach Hause eingeladen und haben Essen kochen lassen. Und sonst auch nach Spielen werde ich öfter eingeladen zu denen nach Hause zum Abendessen. Auch wenn wir on the road sind, also in anderen Städten unterwegs sind, treffen wir uns öfter. Also wir haben immer eine schöne Zeit zusammen.
Also ihr drei jetzt und dann noch andere Teammates oder hauptsächlich ihr drei?
Entweder wir drei zusammen oder noch ein Teammate dazu oder wenn die gerade Besuch haben, dann sind da eben noch zwei Amis dabei oder wenn ich hatte jetzt auch gerade Besuch von einem meiner guten Freunde, der Österreicher ist, der ist dann auch mitgekommen zum Abendessen und dann passt das ja alles ganz gut, wenn alle Deutsch reden.
Aber es gibt dann kein Schnitzel, oder? Oder was gibt's?
Nee, also die haben ihren eigenen Koch da immer ordentlich aufzaubert.
Was gibt's da so?
Ja, was der Koch sich halt überlegt. Also der ist kein Deutscher, aber...
Kein Döner wie in Berlin wahrscheinlich.
Ja. Nee.
Okay, gut. Du hast mir damals auch gesagt, also wenn du dich entscheiden müsstest, Europa oder Amerika, dann wäre es eigentlich immer noch Europa, weil du noch nicht zu sehr amerikanisiert bist. Wie hat sich das entwickelt in den letzten Monaten? Jetzt bist du ja noch länger da.
Ja, also natürlich, man gewöhnt sich dran, hier zu wohnen. Im Endeffekt finde ich Europa immer noch sehr attraktiv zum Wohnen, längerfristig. Natürlich als NBA-Spieler in den USA lässt man sich nicht lumpen, sage ich mal. Da lebt man schon ein gutes Leben. Also ich bin jetzt nicht hier im Interview, um mich zu beschweren, dass wir nicht in den besten Hotels oder sonstiges Unterkunft finden. Und ich meine, wir haben immer Essen, wir sind immer in den schönsten Teilen von den Städten, wo wir hinfliegen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, sich zu beschweren.
Aber es ist halt anders, oder? Andere Kultur?
Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man einen Kulturschock kriegt, aber es ist auf jeden Fall kleine Sachen, die halt ein bisschen anders sind. Das merkt man dann aber auch erst wieder, wenn man zurück nach Europa kommt und dann wieder in den USA ist. Also man verliert sich da auch ein bisschen selber in dieser amerikanischen Kultur.
Und was sind da so die kleinen Unterschiede?
Ja, das wird jeder merken, wenn er mal in den USA war. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, ja okay, das genau ist jetzt stört mich, sondern es sind halt minimale Unterschiede, die halt das Land hier unterscheiden von europäischen Leuten, von europäischen Kulturen, aber jetzt nichts irgendwie, was man an den Pranger stellen müsste.
Okay, alles klar. Wie hast du jetzt vor einiger Zeit die Präsidentenwahl erlebt und auch die Zeit jetzt so danach? Jetzt ist ja alles klar und im Januar wird es einen Wechsel geben. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, natürlich kriegt man das mit. Nachdem ich da selber nicht wählen kann, liegt es außerhalb meiner Kraft, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall schaut man sich da die Debate an. Ja. Presidential Debate. Auch im Team wird da ab und an drüber geredet. Natürlich hier in Florida als roter Staat sind da die Meinungen ein bisschen verschieden. Also es ist immer ein heikles Thema. Deswegen wird da nicht zu viel nachgebohrt und zu viel zerstritten drüber. Aber es ist halt jetzt so.
Okay, und du weißt auch ungefähr, auf welcher Seite deine Teammates stehen. Also für wen die waren oder weiterhin sind.
Und man merkt das schon.
Okay. Und es ist wahrscheinlich relativ klar, oder? Dass es in eine Richtung geht bei euch, oder? Ist es unterschiedlich?
Also die Leute, die bei uns im Team sind, sind ja nicht alle aus Florida. Das heißt, das ist schon unterschiedlich. Aber ich glaube, ich muss da jetzt auch nicht ins Detail gehen.
Okay, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Cool, lass uns mal dabei gut sein. So zweites Viertel rum. Ich würde jetzt mal auf deinen Spielstil kommen wollen, drittes Viertel. Ich habe ja damals mit deinen Eltern gesprochen im Juni und habe die mal gefragt und auch mit deinem Bruder. Und dein Bruder hat damals gesagt, der Oscar, der Tristan, der denkt nicht so viel nach und zockt einfach. Hat er recht?
Ja, also natürlich gehört ein bisschen Grips auch dazu beim Basketball. Aber ich versuche so weit wie es geht einfach im Flow vom Spiel die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht zu viel drüber nachzudenken, was da tatsächlich in jeder einzelnen Sekunde passiert.
Und woher kommt es, dass du da nicht so verkopft bist wie andere, sondern es einfach auf dich zukommen lässt?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon immer so gespielt und ich finde halt einfach, man trifft Entscheidungen auf dem Feld und mit denen muss man leben. Selbst wenn es manchmal nicht die richtige ist, steht die nächste Possession gleich um die Ecke. Also es ist ein kontinuierlicher Flow, wo man einfach weiter in die nächste Aktion übergeht und in die nächste Possession übergeht. Das heißt, man hat da auch nicht zu viel Zeit, sich Gedanken zu machen über die vergangene Aktion oder den vergangenen Wurf. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dann hilft es einem auch.
Und deine Mama hat damals gesagt, der Tristan tanzt wie so ein Brasilianer auf dem Platz. Stimmt das?
Da müssen andere, glaube ich, eher sagen, was sie denken. Aber ich spiele einfach meinen Basketball, wie ich ihn spiele, und ich mache mir da, glaube ich, keine Gedanken, wie es ausschaut oder was andere finden, wie es ausschaut.
Und dein Vater hat gesagt, du hast diese Leichtfüßigkeit. Also hast du die vielleicht von ihm? Er war ja Boxer, also musst du schnell auf den Füßen sein?
Ja, muss man im Sport ja generell. Ich glaube, da wird es ein bisschen schwer, in der NBA mitzuhalten, wenn man schwere Füße hat. Aber ja, auf jeden Fall gute Gene. Shoutout
zum Papa. Auf welchem Niveau hat denn dein Vater geboxt damals?
Er hat relativ früh aufgehört, aber da müsstest du ihn selber fragen. Ich glaube, da würde dir gerne Geschichten davon erzählen.
Er hat mir damals nur gesagt, dass du früher halt, als du noch in der Jugend warst, dass du da noch nicht so schnell warst. Da warst du ein bisschen langsamer, und er hat sich manchmal geärgert, warum du nicht halt Vollgas mitrennst. Aber du hast es über deine Spielintelligenz gelöst.
Ja, also ich weiß auch nicht genau. Also ich war auf jeden Fall nicht so athletisch, wie ich jetzt bin, früher. Aber ich habe trotzdem guten Basketball gespielt, glaube ich. Und es hat mir auf jeden Fall geholfen, Wege zu finden, effektiv zu sein und guten Basketball zu spielen, ohne eben diese physische Dominanz. Und als dann eben noch der Körper, der Wachstumsschub dazu kam, hat es das viel leichter gemacht für mich auf jeden Fall.
Also du warst früher tatsächlich mal so ein bisschen pummelig, aber das ist lange her, und dann kam dieser Schub und damit war es erledigt.
Ja, die Leute, die früher mal gegen mich gespielt haben oder mit mir gespielt haben, die wissen Bescheid. Oder meine ehemaligen Coaches. Da hat sich auf jeden Fall sehr viel getan.
Okay, die wissen Bescheid, sehr gut. Und die Magic haben gesagt, sie haben dich geholt, unter anderem, weil du so einen hohen Basketball-IQ hast. Warum bist du so schlau?
Da weiß ich jetzt nicht, was ich antworten soll. Ich weiß nicht, ich versuche einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Schau, was die Verteidigung mir gibt. Und das war's auch schon. Also so viel gehört da nicht dazu.
Aber es hat schon auch was zu tun mit deiner Ausbildung. Also dass du zum Beispiel mit dem Robbie Scheinberg viel gearbeitet hast und dass du dich vielleicht über das Niveau hochgearbeitet hast.
Ja, auf jeden Fall. Also selbst in der Jugend davor noch, vor der NBBL. Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich immer mit Coaches zusammengearbeitet habe, die sehr klugen Basketball spielen wollten. Und ich habe auch viel von anderen Coaches mitgenommen zum nächsten Level. Also das war für mich nie so eine Sache, die ich bei dem einen Coach gelernt habe und dann auch in der Vergangenheit gelassen habe, sondern ich habe immer versucht, die Sachen, die ich gelernt habe, aufeinander aufzubauen und auch mitzunehmen. Und je nachdem, wo man sie einsetzen konnte, habe ich auch versucht, die Sachen eben richtig zu benutzen, die mir beigebracht wurden. Und das geht, glaube ich, von U8, U10 bis U19 NBBL, und am College war es genau dasselbe. Also wenn du als junger Spieler lernst, wie du richtig cuttest und wann du cuttest, dann wird dir das in der NBA und am College genauso helfen wie damals in der U10.
Noch irgendeinen Coach, der besonders irgendwie dir in Erinnerung geblieben ist, dich besonders beeinflusst hat?
Ja, es gibt viele. Johannes Nino auf jeden Fall war mein Jugendtrainer von, ich glaube, 12 bis U16. Hat mir sehr, sehr viel beigebracht, und mit dem bin ich auch nach wie vor in Kontakt. Und Jens Grube war mein Trainer in der U10. Hat mir sehr viel in Sachen Wurf beigebracht, in Sachen Spielverständnis. Dann Robby Scheinberg auf jeden Fall und eben mein Trainer an der Universität, Coach Boyle, und der Rest der Assistant Coaches. Da wurde mir viel Next-Level-Stuff beigebracht, den ich bisher noch nicht kannte.
Zum Beispiel?
Ja, einfach so Sachen, die den Spielflow angehen, also End-of-Game-Situations, Time-and-Score, solche Sachen, wo ich früher in Deutschland einfach nur gezockt habe bis zum Ende vom Spiel und nicht auf die Uhr geguckt habe oder nicht auf den Score geguckt habe, wurden dann auf einmal wichtiger, dass man eben weiß, was gerade die Spielsituation ist, wie viel Zeit man noch hat, wie viele Possessions, also wie viele Angriffe man noch hat, wie viele Verteidigungen man noch spielen muss und eben kluges Spiel einfach spielen.
Okay, also das war richtig wichtig, dann vor allem im College, was noch dazu kam, so an Ausbildung. Was glaubst du denn, wenn wir mal in die Zukunft blicken und wir kommen jetzt schon so langsam ins vierte Viertel, also die Zukunft, wie wird sich dein Spiel entwickeln? Was kannst du da noch draufpacken alles?
Ja, also ich glaube schon, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. In der Rolle, in der ich momentan spiele, versuche ich mich eben ein bisschen nicht bedeckt zu halten, aber auf jeden Fall bewusst die richtigen Entscheidungen zu treffen und Risiko zu minimieren, sage ich mal, weil das eben die Sachen sind, die ich gut kann und von denen ich auch weiß, dass Coaches die wertschätzen und mich eben deswegen spielen lassen werden. Und sobald ich mich dann ein bisschen wohler fühle in der Rolle und ein bisschen darüber hinaus wachsen kann. Wird da auch noch sehr viel rausgeholt, das ich bisher noch nicht so wirklich gemacht habe in dem Level hier. Ich glaube, am College hat man das schon gesehen. Im Vergleich von meinen ersten 2 Jahren zu meinen letzten 2 Jahren ist meine Rolle auch sehr gewachsen und habe mich auch sehr viel wohler gefühlt, bestimmte Sachen zu machen. Und ich glaube, so mehr man in der NBA spielt und je wohler man sich fühlt, desto mehr wird das Spiel einfach wachsen. Ja.
Und gibt es irgendeinen speziellen Bereich, an den du denkst, wo du dich verbessern kannst oder wachsen willst?
Naja, also auf jeden Fall mit dem Ball in der Hand ein bisschen mehr agieren, auf jeden Fall mehr Würfe, mehr Aktionen initiieren. Es ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, das Spiel zu kontrollieren als Rookie. Aber wenn man sich mehr auskennt in der NBA und mehr weiß, wie der Hase läuft, dann glaube ich, ist es auch einfacher, da ein bisschen größeren Einfluss zu haben und eben als zentrales Stück vom Team zu agieren.
Weil du gerade das Rookie-Dasein ansprichst, hast du irgendwelche Rookie-Pflichten?
Willst du sehen?
Ja.
Ich habe einen wunderschönen neuen Rucksack.
Zeig mal nochmal. Oh, okay. Das ist ein knallbunter Rucksack mit ganz viel Rosa und einem weißen Einhorn vorne drauf.
Das gehört halt dazu.
Okay, wer hat dir den verschafft?
Ja, wer wohl? Franz Wagner.
Franz? Achso, ich hätte jetzt auf Mo getippt.
Nee, Franz. Das ist ja auch das Lustige, dass Franz eigentlich jünger ist als ich. Aber nachdem er schon viertes Jahr jetzt, schon in seinem vierten Jahr ist, kann er mich auch ein bisschen knechten. Aber ich find's ganz lustig. Das Ding ist halt, nachdem ich halt cool mit den Jungs auch bin und die mich einladen zum Abendessen und auch der Rest vom Team sehr jung noch ist und mich mit offenen Armen gleich von Anfang an empfangen hat, macht es das Ganze auch sehr viel harmloser. Wenn ich das machen müsste und noch irgendwelche anderen Sachen und gleichzeitig würde keiner mit mir reden, dann glaube ich, wäre es schon ein bisschen nochmal eine andere Nummer. Ich nehme es mit Humor.
Sehr gut. Das heißt, du hast einen Einhorn-Rucksack bei jedem Spiel oder vor allem auswärts dabei, oder wo?
Auswärtsspiel.
Auswärtsspiel, okay. Und sonst keine Pflichten?
Nur kleine Sachen, also mal irgendwem was mitbringen oder irgendwas besorgen. Nichts allzu Großes.
Okay, gut, alles klar. Ein Punkt ist noch, in der NBA ist es sehr transparent, wer wie viel verdient. Und als Rookie ist es ja auch von vornherein festgelegt. Also da gibt es auch nichts großartig zu verhandeln. Wie ist es denn für dich, wenn jetzt alle Leute wissen, okay, der verdient jetzt so und so viel, also das sind jetzt im ersten Jahr schon ein paar Millionen. Nimmt es so ein bisschen den Druck weg, weil es eh klar ist, oder erhöht es eher den Druck, weil alle wissen, so und so viel ist es?
Ehrlich gesagt, ich denke da null drüber nach. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie an meinem Handy und check meinen Bankaccount alle 2 Tage. Mir ist es eigentlich relativ wurscht, weil ich ja auch primär Basketball spiele, weil es mir Spaß macht und nicht, weil das Geld damit kommt. Natürlich ist es ganz nice, dass man eben Basketball spielen kann und gleichzeitig nicht allzu schlecht verdient. Aber also am Ende des Tages ist mir das eigentlich, war mir das noch nicht so präsent oder ja, hat mich jetzt nicht so beeinflusst.
Okay. Und was hast du dir so am Anfang zugelegt, also außer dem neuen iPad?
Ja, ich musste mir halt die ganze Zeit neue Sachen holen für die Wohnung hier, in die ich eingezogen bin. Da geht auf jeden Fall ein bisschen was drauf. Flugticket heim habe ich mir geholt. Das war mein erster Einkauf.
Ach, vom ersten Gehalt quasi, dass du einmal nach München zurück konntest, oder?
Ja, über den Sommer, nach dem Draft. Und sonst eigentlich nichts, wo man sagen könnte, schau mal her, ich habe mir das geholt. Außer ein Auto vielleicht.
Man sieht ja auch keine Ketten oder so, die jetzt runterbaumeln, also... Wird auch nicht kommen wahrscheinlich, oder?
Ich glaube nicht, nee.
Wie weit wohnst du weg von der Trainingsfacility?
Nicht allzu weit. Also ich glaube, im Auto sind es so 5, 6, 7 Minuten.
Ah.
Also relativ entspannt. Dasselbe mit der Arena. Die Arena und die Trainingsfacility sind gleich nebeneinander. Ja, ich bin hier in Downtown Orlando. In meinem Komplex wohnen noch 2 andere aus meinem Team.
Wer denn?
Anthony Black und Jed Howard, die jetzt auch in ihrem 2. Jahr erst sind. Also es ist relativ entspannt hier.
Aber du wirst es nicht zum Training radeln, oder? Oder machst du das ab und zu?
Nee, um ehrlich zu sein, hätte ich da ein bisschen Angst um meine Sicherheit. Bei den Straßen, ohne Gehweg, ohne Radelweg, ohne irgendwas, da glaube ich, nee, das mache ich lieber nicht.
Ist anders als in München, ja, okay.
Ja, schön wäre es, wenn die so Radelwege hätten in München, dann... Würde ich da jeden Tag rumsausen, aber.
Nee. Was für eine Karre hast du dir rausgelassen?
Ja, was Deutsches, sag ich mal. Weil dabei belasse ich es.
Okay, von einem bayerischen Motorenwerk oder eher was mit einem Stern?
Was Deutsches.
Okay, gut, alles klar. Hauptsache es fährt. Ja, wunderbar. Irgendwas, was dir noch wichtig ist, was ich nicht gefragt habe, was dir auffällt in Orlando oder was das Leben ausmacht dort oder die NBA?
Naja, eigentlich, also Orlando ist eigentlich schöner, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Es lässt sich ganz gut leben hier, auch wenn wir viel eben unterwegs sind und viel in anderen Städten sind. Aber ja, ganz gutes Leben eigentlich.
Ganz gutes Leben, ja, das klingt doch sehr gut. Ah ja, eine Sache noch. Manche Spieler versuchen sich selber so als eine Marke aufzubauen oder als Brand oder sie kriegen es eingeflüstert, vielleicht von einem Manager oder von irgendwem anders. Wie ist das bei dir? Hast du da irgendwie was im Kopf, wie du dich verkaufen willst, wie du erscheinen willst oder ist dir das völlig wurscht?
Bisher nicht. Ich glaube, mein Fokus dieses erste Jahr oder die ersten zwei Jahre wird auf jeden Fall eher auf dem Feld sein als abseits. Ich glaube, damit vermarktet man sich am besten, einfach durch die Spielweise und einfach ein bisschen Charakter zeigen bei Fans und in der Öffentlichkeit oder in den Medien und dadurch diese Aufmerksamkeit kriegen. Eigentlich ist der Fokus Basketball, ja.
Und die Trainingsanlage, die ihr habt, die ist unfassbar neu und geil, oder?
Ja, sehr. Also ich glaube, was auch immer man braucht, wir haben es. Das ist echt verrückt.
Zum Beispiel?
Alles. Also was würdest du dir denn vorstellen in so einer Trainings?
Ja gut, also wenn du sagst, ihr habt eine Eistonne ist ja absoluter Standard, aber wahrscheinlich gibt es 10 Stück, aber keine Ahnung. Also alles in Sachen Recovery, in Sachen Essen, in Sachen...
Alles in Sachen Recovery, Erholung, Essen, Trinken, Entertainment sogar.
Inwiefern? Also, gibt es ein Kino dort?
Ja, so ungefähr. Also wir haben halt so einen Raum mit 2, 3 Fernseher, mit einer Konsole drin. Wir haben so einen Barbershop-Sessel, so einen separaten Raum für zum Haare schneiden. Also nebenan haben wir noch ein Krankenhaus, falls irgendwas ist. Wir haben Infrarotlichter zum Erholen, wir haben eine Sauna, wir haben ein Dampfbad. Irgendwelche Sachen, von denen ich nicht mal weiß, was sie machen oder wie sie heißen. Da laufe ich einfach nur jeden Tag vorbei, ich weiß gar nicht, was da eigentlich abgeht. Massageräume haben wir, natürlich Kraft und Physio. Sowieso. Ja, zu viel.
Zu viel. Aber das Krankenhaus, das nutzen auch andere Leute oder ist es einfach so ein Ärztezentrum oder was ist das?
Ich glaube, wir haben da Teil von diesem Krankenhaus, ist nur für uns. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, theoretisch können da auch andere Leute hin. So ein Emergency Room.
Okay, alles klar. Ja, wunderbar, dann vielen Dank dir. Was machst du heute noch? Schaust du noch Fußball oder gehst du in die Sonne?
Ich schaue noch ein bisschen Basketball. Ah. Wir spielen ja morgen schon wieder, deswegen muss man sich vorbereiten. Und sonst, ich hatte noch irgendwas auf dem Terminplan, schon wieder vergessen, da muss ich mich später nochmal kurz erinnern.
Gut, dann wunderbar, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute und ja, bis irgendwann mal wieder.
Ja, sehr gerne, vielen Dank.
Ciao, danke dir.
Ach, danke.